Bevor wir mit der Sendung beginnen, muss ich noch etwas loswerden. Ihr hört gerade die geupdatete Version vom 4. Dezember 2019. Nachdem ich die erste Version dieser Sendung veröffentlicht hatte, gab es nämlich massive Kritik. Vor allem ging es um das Wording, das ich benutzt habe, und dieses Wording wurde von Transpersonen als transfeindlich empfunden. Ich habe nach der Sendung dank Linus Giese und Yaya Chuchi gelernt, dass Trans-Sternchen ein Adjektiv ist und dass die Idee von Trans-Sternchen ist, dass es alle Selbstbezeichnungen inkludiert und dass man hierbei das Sternchen eigentlich auch gar nicht spricht. Aber wir sind in einem Podcast und man kann es sonst leider nicht sehen. Ich habe einige Stellen im Podcast deswegen versucht nachzubearbeiten, und zwar die Stellen, an denen die Bezeichnungen eben nicht stimmen, und ich danke für die Hinweise. Des Weiteren ist es mir wichtig zu betonen, dass natürlich Transpersonen ihr Geschlecht haben, also wirklich sie haben es. Ich dachte, das würde in der Sendung eigentlich auch klar werden, wurde aber darauf hingewiesen, dass es an manchen Stellen nicht so klingt. Deswegen möchte ich es einfach vorneweg einmal klar gesagt haben. Transpersonen haben ihr Geschlecht. Sie bekommen es nicht, sondern sie haben es. Sie brauchen dafür keine Hormone oder Operation oder Kleidung, oder, sondern sie haben es. Oder, um es mit Felicia Ewert zu sagen,
ich kann den Leuten, die das jetzt hören, auch wenn jetzt vielleicht meine Transgeschwister zuhören, die das noch nicht wissen oder sich da vielleicht noch nicht so drüber im Klaren sind, ihr seid auch jetzt schon ganz real und echt euer Geschlecht, auch wenn ihr noch keine Operationen hattet oder diese nicht entsprechend wünschen solltet oder die vielleicht gar nicht für euch in Frage kommen.
Wie ihr gehört habt, gab es ausgerechnet an dieser Stelle unserer Aufnahme eine Störung. Das ist auch der einzige Grund, warum diese Stelle es nicht in die Sendung geschafft hat. Es gab zu dem ganzen Thema einen ausführlichen Kommentar von Yaya Chuchi. Den findet ihr auf lila-podcast.de und ich lade euch auch ein, eure eigenen Kommentare da reinzuschreiben. Ich habe für mich gelernt, und ich sehe das auch alles als einen Lernprozess an, dass wir noch viele transfeindliche Begriffe und Formulierungen verlernen müssen. Und ich glaube, je mehr wir uns auch miteinander dazu austauschen, desto besser. Deswegen gerne in den Kommentaren zur Sendung. Jetzt ist das noch nicht alles. Es geht noch weiter. Auch der Verein ATME, für den Christina Schieferdecker in der Sendung spricht, hat sich bei mir gemeldet und ist nicht glücklich. Vielleicht auch da nochmal zur Einordnung. Ich habe durch das Feedback von ATME gelernt, dass ich mich im Vorfeld offenbar viel zu wenig mit dieser Auseinandersetzung beschäftigt habe, die es da offenbar gibt. Ich habe verschiedene Quellen und Texte gelesen, unter anderem auch bei ATME, Felicias Buch, verschiedene Studien gesucht, Podcasts gehört, um diese Sendung vorzubereiten. Diese Vorbereitung ging insgesamt, ich würde jetzt sagen, ein Jahr, das klingt so, als hätte ich ein Jahr nur daran gearbeitet. Das stimmt natürlich nicht, aber es lief immer so mit. Mir war trotzdem nicht klar, dass es hier zwischen diesen Positionen, die Yaya Chuchi zum Beispiel oder Linus Giese vertreten, und der Position, die durch ATME vertreten wird, so eine Art echten Graben gibt. Dass es auf der einen Seite Leute gibt, die das Wort transsexuell schon als transfeindlichen Begriff betrachten, und auf der anderen Seite Leute, die nur den Begriff Transsexualität benutzen wollen und sich dann missbraucht fühlen, und das ist die Wortwahl von ATME, wenn man sie in einen Zusammenhang mit Transsternchen, Transmenschen, Transgender und so weiter stellt. Ich sag's mal so, mir war schon klar, dass es mit diesen ganzen Begriffen schwierig werden kann. In der Sendung 165 hatte ich ja auch Jeanette Müller gefragt, was denn jetzt eigentlich die korrekte Bezeichnung wäre, und sie hat gesagt, nenn mich einfach Frau. Das finde ich immer noch die schönste Antwort. Ich habe aber in meiner Naivität angenommen, dass es, und darum ging es tatsächlich für mich auch vor allem, dass es darum geht, das Leben von Menschen zu verbessern. Und zwar zum einen, was die Anerkennung und den Respekt im Alltag und in der Gesellschaft angeht, zum anderen aber ganz klar auch im Hinblick auf das transsexuellen Gesetz. Und nicht zuletzt natürlich auch die mediale Behandlung des ganzen Themas. Ich bin aus dieser Naivität heraus, ihr wisst ja, der Weg zur Hölle ist mit guten Intentionen gepflastert, einigen Leuten auf die Füße getreten und ich hoffe, dass diese Leute mir verzeihen können. Atme hat auf der Webseite eine Gegendarstellung verlangt und diese möchte ich hier einfach auch formal vorweg schicken. Der Verein Atme e.V. setzt sich für die Anerkennung von Transsexualität ein und empfindet deswegen die Einordnung in Trans-Sternchen, Transgender, Trans-Personen als einen Missbrauch. Ja. In der folgenden Sendung, in der es sich, wie gesagt, um ein Update vom 4. Dezember handelt, habe ich versucht, so gut es geht, diese beiden sehr konträren Forderungen einzuarbeiten. Ich hoffe aber, dass ihr mir nachseht, wenn ich das gar nicht zu 100% schaffen kann. Denn am Ende schließen sich diese beiden Positionen auch gegenseitig aus und wollen auch offenbar miteinander nichts zu tun haben. Ich könnte jetzt die Sendung offline nehmen oder eine der beiden Seiten rausschneiden, aber ich habe mich als auch verantwortliche Moderatorin dieser Sendung entschieden, dass ich es nach wie vor wertvoll finde, beide Stimmen da drin zu haben. Hallo und herzlich willkommen zum Lila Podcast. Heute wieder mit mir, Katrin Rönicke. Vor ein paar Monaten hatte ich euch gefragt, ob ihr mir eventuell bei der Recherche für das Thema Transsexualität, Transgender oder Transidentität helfen könntet. In der 156. Folge, die am 15. August online ging, hatten wir nämlich eine Sendung wiederholt, in der ich mit den beiden Transfrauen Michaela Werner und Jeanette Müller gesprochen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht. Und ich wollte bei dem Thema gerne noch einen Schritt weitergehen. Also jenseits der persönlichen Geschichten wollte ich schauen, wie eigentlich der aktuelle Forschungsstand zum Thema Trans-Sternchen, sage ich jetzt einfach mal, in Deutschland gerade so ist. Und von euch gab es nur ein kleines bisschen Rückmeldung. Das nehme ich euch auch gar nicht übel, weil ich auch bei der Recherche für diese Sendung gemerkt habe, dass es seltsamerweise in Deutschland noch gar nicht so wahnsinnig viel Forschung zu diesem Thema gibt. Also klar, es gibt hier und da immer wieder Aufsätze oder auch Papiere beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder so. Aber ja, Menschen, mit denen man dann tatsächlich reden kann, wie ist eigentlich der aktuelle Forschungsstand, sind gar nicht so leicht zu finden. Ich habe dann Professor Utan Schirmer von der Alice-Salomon-Hochschule gefunden und das wäre sogar hier in Berlin gewesen, aber da bekam ich leider eine Absage, weil da gerade einfach die Arbeit überhand nehmen würde und bis Ende des Jahres sei kein Gespräch möglich. Das ist sehr, sehr schade, aber verstehe ich auch, weil hier in Berlin hat ja auch gerade das Semester frisch angefangen und da gibt es bekanntlich immer viel zu tun. Jetzt ist natürlich Utan Schirmer nicht der Einzige, der zu diesem Thema forscht, aber die Personaldecke ist relativ dünn. Ich habe mich dann so ein bisschen durch Veröffentlichungen zu dem Thema gewühlt, ein paar Fakten zusammengetragen, die ich euch so hier vortragen werde. Aber ich habe auch noch mal mit zwei Frauen gesprochen, die sich erstens noch wesentlich intensiver als ich damit auseinandergesetzt haben. Beide haben ganze Bücher dazu geschrieben, die dabei helfen sollen, Mythen zu enttarnen und auch tatsächlich den aktuellen Forschungsstand so ein bisschen aufbereiten. Ja, und die eine Frau, das ist die Felicia Ewert. Ihr Buch Trans.Frau.Sein. Erschien 2018 bei der Edition Assemblage und kommt jetzt sogar schon in die zweite Auflage. Also falls ihr es gerade aktuell nicht bekommt, es lohnt sich zu warten. Es gibt frischen Nachschub. Felicia ist Jahrgang 1986 und sie lebt mit Frau und Kind in Marburg. Sie studiert Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung im Master und ist eben, ja, transgeschlechtlich, lesbisch, eine Frau. Ihr erinnert euch, der Titel unserer letzten Sendung zum Thema war Nenn mich bitte einfach Frau. Die andere Frau, mit der ich gesprochen habe, ist Christina Schieferdecker. Sie ist im Vorstand des Vereins Atme, das ist kurz für Aktion, Transsexualität und Menschenrecht. Dieser Verein besteht schon seit 2008, also seit 11 Jahren. Und vielleicht erzählt Christina am besten selber, warum er überhaupt gegründet wurde.
Also wir haben uns 2008 gegründet, weil wir einen Menschenrechtsbericht bei der Vereinten Nationen einreichen wollten, damals zum Frauenrechtsabkommen. Und 2008 war es so, dass die Frauenrechte waren noch in New York teilweise bei den Vereinten Nationen. Das heißt, wir mussten quasi nach New York fliegen, um dort unseren Menschenrechtsbericht vorzustellen. Und dafür hatten wir einfach kein Geld. Und daraufhin haben wir quasi unseren Verein erst richtig gegründet. Das heißt, gut, dann gründen wir einen Verein, dann kann man uns was spenden und dann können wir uns auch für Menschenrechte gut einsetzen. Dann konnten wir nach New York fliegen. Da wir auch davor schon, wie viele andere auch schon, Politiker angeschrieben haben, alles Mögliche gemacht haben, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen, es allerdings niemanden je interessiert hat, haben wir dann gedacht gehabt, na gut, und dann hat man die Möglichkeit, einen Menschenrechtsbericht zu schreiben, weil da gerade CEDAW verhandelt wurde. Dann probieren wir es einfach über die Vereinten Nationen, vielleicht hört uns ja da jemand zu, und damit endlich mal über die Probleme geredet wird, die transsexuelle Menschen hier so haben, weil bis dahin hat eigentlich gar niemand drüber geredet und es gab auch, als wir das gemacht haben, auch keine echten so aktiven Organisationen. Also damals war ich alles wirklich ziemlich eingeschlafen und nicht so wie heute, dass so viele überall mitreden wollen. Und wir wollten einfach, dass man endlich mal wieder über die Probleme von transsexuellen Menschen redet.
Der Verein ATME besteht bis heute und die Arbeit von Christina geht auch weiter. Und vor allem ist das in erster Linie Aufklärungsarbeit. Wie ich schon sagte, hat auch Christina ein Buch zum Thema Transsexualität geschrieben. Und in diesem Buch räumt sie mit dem Mythos auf, dem ich auch so ein bisschen aufgesessen bin, dass es zum Thema Transsexualität einfach noch gar nicht genügend Forschung gibt und noch nicht genug Wissen.
Das gibt unendlich viel Forschung. Es ist nur immer so, dass man gerne behauptet, es gibt so wenig Forschung. PubMed ist so eine Seite, kann einfach mal Transsexualität eingeben, Transsexuality oder Transgender, und du hast seitenweise Forschung, die ist halt nur auf Englisch.
Und damit ist mein Eindruck, dass es in Deutschland nicht so wahnsinnig viel Forschung gibt, auch nicht so wahnsinnig falsch. Denn tatsächlich die meiste Forschung, die es gibt, ist entweder auf Englisch oder sogar auf Spanisch oder Portugiesisch.
Bei am weitesten sind sie in Südamerika und Mittelamerika. Und auch das ist sowas, das man eigentlich nie mitkriegt, weil das immer auf Spanisch ist. Oder auf Portugiesisch. Aber die waren damals schon, wo wir schon uns eingesetzt haben für Menschenrechte, da waren die schon viel, viel weiter. Also in Kuba zum Beispiel setzt sich die Schwester von Fidel Castro zum Beispiel, hat sich da für die Rechte transsexueller Menschen eingesetzt. Also es ist wirklich, es gab Länder, da haben wir bloß noch die Klappe runtergefallen, wo wir das gelesen haben. Also ist auch die USA recht rückständig.
Und Deutschland entsprechend auch. Und wir sind einfach manchmal ein bisschen zu faul, uns die Arbeit, die andere in anderen Ländern und anderen Sprachen gemacht haben, einfach zu übersetzen, was übrigens in anderen wissenschaftlichen Bereichen gar nicht so unüblich ist. Also denken wir an Mathematik oder Physik oder andere Naturwissenschaften, aber hier, das ist zumindest auch die Theorie von Christina, geht es halt einfach nur, in Anführungszeichen, um die Rechte von Minderheiten. Und das ist wahrscheinlich das ganze Problem. Und das führt dazu, dass man in Deutschland eine ganze Menge Unwahrheiten, Mythen, Geraune und ja, seltsame Ängste und Sorgen findet. Und zwar bis in solche renommierten Blätter wie die FAZ hinein. In der FAZ gab es vor kurzem im September, am 7. September 2019, einen Artikel von Katrin Hummel. Und der Titel des Artikels war schon so: Es gibt einen Transgender-Hype. Das Ganze war ein Interview mit einer Ärztin und diese Ärztin hat viel mit Transpersonen zu tun. Und sie sagt in dem Interview eigentlich dann auch irgendwann, dass die meisten Menschen sehr gut wissen, was sie sind, wer sie sind und was sie brauchen. Und trotzdem steht im Teaser des Artikels, ich zitiere, immer mehr Jugendliche glauben, sie lebten im falschen Geschlecht. Ein Gespräch mit der Ärztin Annette Richter-Unruh über schwierige Diagnosen und Reue nach Hormontherapien. Zitat Ende. Und das klingt natürlich so, als würden total viele junge Menschen hier in Deutschland wegen des, in Anführungszeichen, Transgender-Hypes Hormontherapien bereuen. Dieser Artikel hat mich wahnsinnig aufgeregt, vor allem auch deswegen, weil der verkürzte Titel und auch der verkürzte Teaser des Artikels sowohl auf Facebook als auch auf Instagram von der FAZ geteilt wurden. Der Artikel selber, also das Gespräch mit der Ärztin, dann aber hinter einer Paywall war. Mir hat Gott sei Dank jemand den Zugang dazu zukommen lassen, sodass ich dann lesen konnte, dass die Ärztin eigentlich das genaue Gegenteil davon sagt, nämlich die wenigsten, die zu ihr kommen, bereuen hinterher. Aber die FAZ scheint noch nicht so weit zu sein, beziehungsweise noch nicht akzeptieren zu können, dass das Tatsache ist. Und nicht nur die FAZ natürlich, sondern sie steht für ganz, ganz viele in Deutschland und für eine Debatte, die noch nicht sonderlich weit ist. Und was für konkrete Konsequenzen das für Transpersonen hat, darüber habe ich mit Felicia Ewert gesprochen. Sie hatte ihr Coming Out erst vor 6 Jahren. Und wie viele andere wusste sie schon relativ früh eigentlich Bescheid, aber dann hatte das keine Konsequenzen in ihrem Leben.
Tatsächlich habe ich meiner Mutter gegenüber das erste Mal mit etwa 12 Jahren geäußert, also mit den Worten, die ich zum damaligen Zeitpunkt hatte, habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, ich bin vom Körper her scheinbar irgendwie ein Mann. Also das waren meine Worte von damals. Das muss man sich jetzt vor Augen führen, das war 1998. Das heißt, meine Worte waren in etwa, soweit ich mich zurückerinnern kann, ich glaube, ich bin scheinbar vom Körper her ein Mann, aber vom Kopf her bin ich eine Frau. Das habe ich zu meiner Mutter gesagt. Und sie sagte, ja, aber das ist doch schön. Und witzigerweise ist dann nichts mehr passiert. Ich habe tatsächlich, glaube ich, gar nicht allzu viel weiter darüber nachgedacht. Es ist irgendwo vergraben worden. Und dann weiß ich, dass ich mit 16 bis 17 Jahren eigentlich sehr konkrete Aussagen gemacht habe oder sehr konkrete Vorstellungen davon hatte. Aber nicht, naja, ich habe oder sehr konkrete Vorstellungen davon gehabt, wie es sein könnte oder wie es sein würde, als Frau mit einer Frau zusammen zu sein. Aber ich habe das halt immer sehr, sehr schnell in meinem Kopf abgetan. Also ich habe das nun auch vielfach so beschrieben, dass das dann gleich dieses, naja, aber das geht ja nicht. Das geht ja einfach nicht. Ein solcher Gedankengang hat sich bei mir immer gleich geäußert. Also das war die direkte Reaktion auf meine Gedanken, von mir selbst geäußert quasi. Das ist ja nicht möglich, das geht ja nicht. Und wenn ich eine entsprechende Aufklärung in der Schule gehabt hätte, dann hätte ich mit 17, also vor über 15 Jahren, hätte ich sehr, sehr wohl wissen können, dass das auch damals schon möglich gewesen wäre. Aber wenn ich jetzt an den, was, ich weiß nicht, wie es, was aktuell so die Namen sind, aber zu meiner Zeit, oh Gott. Damals hieß das noch Sexualkundeunterricht und da tauchten nicht einmal 2 Frauen in einer Beziehung zueinander auf. Also da ist nicht mal in irgendeiner Weise etwas abseits von cisgeschlechtlicher Heterosexualität aufgetaucht. Da konnte ich, dass da in irgendeiner Weise Transgeschlechtlichkeit behandelt wird, daran wäre nicht zu denken gewesen, zumindest nicht an meiner damaligen Schule. Und das heißt, ich hätte mit 17 sehr konkret über mich Bescheid wissen können, wenn entsprechende Repräsentationen, Unterricht gesehen hätte. Beispielsweise, wenn es einfach konkrete Aufklärungsarbeit gegeben hätte. Ich habe das abgetan. Ich habe mit 17 eigentlich über mich Bescheid gewusst, aber ich habe das halt nicht realisiert. Und mit 20, 22, 23 habe ich nicht mehr dran gedacht. Und dann hat es fast gedauert, bis ich 27 Jahre alt war, bis ich wusste, dass ich eine Frau bin. Viele Transpersonen berichten von einer verlorenen Kindheit und von einer verlorenen Jugend. Und in einer gewissen Weise trifft das auch immer wieder zu. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es ist schwierig, das jetzt an meinem Beispiel klar zu machen. Ich versuche es aus heutiger Perspektive ein bisschen so zu sehen, als ob ich mich selbst vor der Welt da draußen geschützt habe, indem ich mir selbst eingeredet habe, eigentlich ein Mann zu sein.
Sich selbst geschützt, so nennt Felicia heute ihr eigenes Verhalten. Und tatsächlich gibt es zwar nicht viele, aber immer mehr Studien, die sich anschauen, wie geht es eigentlich Menschen, die Trans-Sternchen sind, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht so richtig damit rausgehen können. Und das bisschen, was es bisher an Daten gibt, zeigt, dass zum Beispiel Trans-Personen eine erhöhte Rate an Suiziden aufweisen. Und das ist so ziemlich genau aus dem gegenteiligen Grund, was zum Beispiel die FAZ befürchtet, dass Jugendliche es bereuen könnten, die Transition zu machen, sondern Transmenschen erzählen umgekehrt viel, viel häufiger, dass sie es bereuen, erst so spät die Transition gemacht zu haben. Und eine der Fragen, die viele Leute umtreibt, wenn sie sich mit Transpersonen und deren Forderungen beschäftigen, ist, was macht eigentlich unser Geschlecht aus? Woher weiß ich eigentlich, dass ich eine Frau bin? Es wird ja oft behauptet, dass Trans-Sternchen selten wäre. Nur 0,5% etwa der Bevölkerung seien überhaupt betroffen. Aber wenn man sich das nochmal genau vor Augen führt, dann ist das immerhin eine unter 200 Personen. Und ihr könnt euch selber ausrechnen, wie viel das bei 80 Millionen Menschen in ganz Deutschland sind. Moment. Ah ja, das sind 400.000 Menschen allein in Deutschland. So, und vielleicht gibt es ja auch noch welche, die noch nicht out of the box sind. Jetzt stellt sich also die Frage, was ist das eigentlich, was einen Menschen zu Mann oder Frau macht? Ist es ein Penis oder eine Vagina? Weil allein schon diese Geschlechtsmerkmale wie Penis oder Vagina sind ja oft nicht eindeutig. Es gibt Leute, die werden zum Beispiel mit einem XY-Chromosomensatz geboren und haben trotzdem eine Vagina. Also daran merkt man, dass auch die Chromosomen nicht dafür verantwortlich gemacht werden können, was wir für ein Geschlecht sind. Bleibt also, und darüber reden wir ja auch im Lieder-Podcast sehr häufig, sowas wie Erziehung. Ist es vielleicht die Erziehung, die uns zu Mann oder Frau macht? Ihr erinnert euch, Simone de Beauvoir war es, die gesagt hat, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht. Diese Sicht lehnt eine rein biologische Sicht auf Geschlecht komplett ab und sagt, ja, es ist die Umwelt, es ist die Erziehung, die uns zu dem Geschlecht macht, was wir sind. Nur leider war auch das am Ende ein Irrtum und ist bis heute ein Irrtum, den viele Feministinnen leider begehen, wenn sie sagen, die Erziehung sei alles. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Aber das erzählt ihr doch im Lieder-Podcast auch voll oft. Naja, es gibt auf jeden Fall Dinge, die im Körper, in den Genen angelegt sind. Und Menschen sind verschieden. Menschen haben bestimmte Charaktere. Und so ähnlich ist es auch mit dem Geschlecht. Man kann heutzutage mit relativer Sicherheit sagen, dass die Geschlechtsidentität eines Menschen irgendwo im Gehirn verankert ist. Also da sind sich WissenschaftlerInnen heute eigentlich recht sicher. Sie wissen vielleicht noch nicht so ganz genau, wo das Ganze stattfindet. Und das bedeutet, dass in der Vergangenheit auch durch diese Überzeugung, man sei nur durch Erziehung ein bestimmtes Geschlecht, schon sehr viel Unheil angerichtet wurde und sehr viel Leid. Es gab zum Beispiel Kinder, die als Intersex-Personen auf die Welt gekommen sind, wo also nicht eindeutig war, was ist das jetzt, Mädchen oder Junge? Und ihr erinnert euch, wir hatten auch in Deutschland relativ lange Debatten darüber, was für Rechte diese Menschen haben. Es gab sehr lange Zeit und gibt es bis heute die Praxis, dass man bei intersexuellen Kindern die Eltern gefragt hat, okay, sollen wir es jetzt eher zu einem Mädchen oder zu einem Jungen operieren? Und dann haben die Eltern entschieden, Junge oder Mädchen, und dann wurde operiert. Und obwohl eigentlich die Wissenschaft heutzutage davon abrät, das so zu machen, also dass die Eltern für das Kind entscheiden, ein bestimmtes Geschlecht zu haben, glauben viele Menschen eben durch diese Erziehungstheorie, naja, wenn die Operation stattgefunden hätte, dann müsste man das Kind einfach nur genau wie ein Junge oder genau wie ein Mädchen erziehen, entsprechende Klamotten anziehen, entsprechende Spielzeuge zur Verfügung stellen und so weiter. Ihr könnt euch das alles vorstellen. Und dann wird es durch die Erziehung zu diesem Geschlecht. Und genau an solchen Kindern hat man schon vielfach bemerkt, dass das nicht funktioniert. Ganz oft ist das Geschlecht, was man diesen Kindern aufgezwungen hat in frühester Kindheit, eben nicht das, was ihr Gehirn ihnen sagt, dass sie sind. Und genau dann entsteht das, was wir Geschlechterdysphorie, also eine psychische Unausgeglichenheit in Bezug auf das Geschlecht, bezeichnen. Also sehr, sehr, sehr viel Leid. Und es gibt auch Fälle, wo sich die Kinder irgendwann umgebracht haben. Gerade dieses Jahr gab es einen Artikel im Tagesspiegel, der sehr erschreckend war, wo sich gezeigt hat, dass obwohl man heute eigentlich weiß, dass diese Operationen nicht gut sind und dass sie gegen die Würde des Menschen sind, also eigentlich gegen Menschenrechte, dass die Zahl trotzdem nicht sinkt. Ich glaube, das liegt in allererster Linie daran, dass wir einfach viel zu wenig Aufklärung haben. Und diese mangelnde Aufklärung ist auch das, was Felicia beklagt und was ihr selbst vielleicht auch geholfen hätte, schon früher ihren Weg zu gehen und schon früher die Frau zu sein, die sie heute ist.
Es muss ein viel, viel grundsätzlicheres Verständnis von Geschlecht und ein viel, viel und was alles bedeuten kann, muss geschult werden. Es muss Vermittlungsarbeit gemacht werden, dass Geschlecht nicht an Körpern festzumachen ist und das Geschlecht nicht immer an Menschen ablesbar ist oder das Geschlecht generell nicht an Menschen ablesbar ist, sondern dass es etwas viel, viel Größeres und Uneindeutigeres ist, als es zumeist beschrieben, definiert und erwartet wird. Ich meine, wir existieren nicht, also Transpersonen existieren nicht einfach plötzlich, weil uns das irgendwo eingeredet wurde, sondern wir existieren auch so einfach, wir sind da. Wir leben und wir existieren und wir brauchen Schutz und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Repräsentation. Und all das habe ich damals überhaupt nicht gehabt. Ich wusste ja nicht mal selber über mich Bescheid, weil ich all diese Gedanken irgendwie als ich weiß nicht was, als was ich das abgetan habe. Es war eigentlich rückwirkend, ist das unglaublich traurig und auch beängstigend, dass ich mit meinen Gedanken damals so alleine war. Ich habe das auch niemanden, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, woran ich manchmal gedacht habe. Also gerade dieses ganz Konkrete, als ich so 17 Jahre alt war, dass ich diese Vorstellung hatte, als Frau mit einer Frau zusammen sein zu können, das habe ich niemals irgendwie mitgeteilt.
Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt da eine Sache, über die ihr nicht einmal mit euren aller besten Freundinnen und Freunden sprechen könnt. Und auch Felicia konnte nicht mit ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund darüber reden.
Niemals.
Und doch hat Felicia irgendwann die Vorbilder gefunden, die sie gebraucht hat.
Ich habe via Twitter eben die Geschichten und quasi an den Leben von anderen Transpersonen teilhaben dürfen und habe dadurch so viele Überschneidungen festgestellt, dass ich irgendwann die Gewissheit hatte, dass das, was ich 15 Jahre zuvor oder fast 20 Jahre zuvor hatte, dass das sehr konkrete oder sehr ähnliche Gedanken waren. Die Sache ist, es kommt mit Beginn der Pubertät oder wann auch immer in Zeit, wenn du Jugendliche bist, kommt niemand auf dich zu und fragt, bist du dir sicher, dass du wirklich ein Junge bist? Das passiert nun mal einfach nicht. Aber sehr viele Menschen kommen dann gleich und wenn du dann dein Outing hast, sagen sie, bist du sicher, das ist nicht doch nur irgendwie eine Phase. Ich meine, du bist jetzt auf fast 30. Wie kommt man denn mit fast 30 jetzt auf so eine Idee, dass man da plötzlich eine Frau sein könnte? Das geht ja nicht. Das ist total spannend, weil entweder sind Transpersonen immer zu jung oder es ist nur eine Phase oder sie sind eigentlich schon zu alt dafür, weil das weiß man ja immer schon als Kind. Das heißt, es ist egal, wann wir uns irgendwem anvertrauen. Es ist eigentlich immer zum falschen Zeitpunkt.
Jahrzehntelang wurden Transmenschen in der Gesellschaft einfach pathologisiert. Also wenn jemand einen Penis hatte und auch von den Eltern wie ein Junge erzogen worden war und trotzdem sagte, aber ich bin ein Mädchen, Dann blieb nur eine Möglichkeit, dann war diese Person offensichtlich krank. Was denn sonst? Aber trotzdem begannen WissenschaftlerInnen, die sich wirklich mit Intersex-Personen, mit Transmenschen befasst haben und mehr versucht haben zu verstehen, was denn jetzt Geschlecht eigentlich ausmacht. Diese Wissenschaftlerinnen, die wirklich auch mit den Menschen zu tun hatten, begannen immer mehr zu zweifeln. Und dann sind in den 1990er Jahren die Transmenschen zum ersten Mal in den USA für ihre Rechte auf die Straße gegangen. Sie machten aufmerksam auf den Fakt, den sie ganz genau wussten, man kann seine Geschlechtsidentität einfach nicht ändern. Sie ist da und man kann nichts dagegen tun. Man kann aber etwas für diese Menschen tun und dieses Für beginnt damit, dass man anfängt, ihnen verdammt nochmal zu glauben.
Wir wissen tatsächlich, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt dann am besten über uns Bescheid. Also wenn es Gespräche mit anderen Personen darüber gegeben hätte, dann wäre das schon irgendwie klarer gewesen. Ja.
Und trotzdem stellt sich jetzt natürlich die Frage, was machen wir denn mit Kindern und Jugendlichen, die ankommen und sagen, hallo Mama, hallo Papa. Ihr denkt vielleicht, ich bin ein Junge oder ein Mädchen, aber in Wahrheit bin ich das nicht. Auch da gibt es mittlerweile einen relativen Konsens, wie mit solchen Kindern umzugehen ist. Zuerst sollen Eltern ihr Kind einfach ernst nehmen, egal wie alt es ist. Ihr kennt vielleicht den Podcast How to be a Girl, vielleicht auch nicht. In diesem Podcast erzählt eine Mutter, Marlo Mack, von ihrer Tochter, die mit 4 Jahren schon wusste, ich bin ein Mädchen. Ich mag vielleicht einen Penis haben, aber Mama, ich bin ein Mädchen.
Girls also have blue and purple spots.
And if a girl can be a senator or an astronaut or a plumber, if a girl can wear pants and have short hair, if a girl can even have a penis, what is a girl anyway?
Who gets to decide if you're a boy or girl?
Me!
Und Marlo hat ihrer Tochter zuerst nicht geglaubt, sondern gedacht, du, weißt du, kannst auch als Junge einen Rock anziehen. Das ist kein Problem für mich. Aber darum ging es ja gar nicht, sondern es ging wirklich darum, dass dieses Kind genau wusste, nee Mama, ich bin ein Mädchen. Ich weiß das einfach. Und das Erste, was meinen Eltern heute rät, ist, nimm das ernst und erlaube deinem Kind, wenn es jetzt eben wie bei Marlo Mack ein Mädchen sein will, erlaube ihm, ein Mädchen zu sein. Kauf ihm die entsprechende Kleidung, die es haben möchte. Hilf ihm dabei, in diese Rolle, diese Mädchenrolle so zu schlüpfen, wie dein Kind sich diese Rolle auch vorstellt. Ganz klar, also auch da wird ganz viel Panik teilweise gemacht, so ja, und was ist, wenn die Kinder da psychische Schäden von tragen? Bisher sieht es so aus, als ob es den Kindern einfach nur gut tut, weil man ihre Bedürfnisse ernst nimmt und sie sich nicht verstecken müssen und sie ehrlich und offen mit ihren Eltern reden können. Dann, wenn sie größer werden, gibt es die Möglichkeit, mit Pubertätsblockern dafür zu sorgen, dass die Pubertät bei ihnen rausgezögert wird. Man versucht also, den Zeitpunkt hinauszuzögern, indem sie sich dann endgültig für ihr gesamtes Leben tatsächlich entscheiden müssen. Das sind Medikamente, die schon seit Jahrzehnten bei Kindern im Einsatz sind, die zum Beispiel mit 6 oder 7 Jahren schon anfangen mit der Pubertät. Das gibt es manchmal. Und dann gibt man solche Blocker und das verzögert dann eben das Einsetzen der Pubertät. Und durch den Einsatz an diesen Kindern wissen wir eben auch, dass die Nebenwirkungen sehr gering sind. Also dass das eine sehr sichere Methode ist, dem Kind dabei zu helfen, möglichst viel Zeit zu kaufen, um diese nun tatsächlich vielleicht relativ einschneidende Entscheidungen in seinem Leben treffen zu können. Aber klar, irgendwann ist es dann soweit und Transjugendliche müssen sich entscheiden, müssen in die Pubertät gehen, durch die Pubertät gehen. Ab hier kommt es dann zum Einsatz von Hormonen und zwar von Testosteron und Östrogene. Und diese Hormone haben eine relativ starke Wirkung auf sehr viele Bereiche des Körpers. Das ist einmal das Aussehen. Männer sehen meistens kräftiger, größer, stärker aus, haben Haare im Gesicht, haben eine tiefe Stimme. Und deswegen ist man sich heute eigentlich relativ auch einig, dass es zur Selbstbestimmung von Transpersonen gehört, den frühen Zugang zu Hormontherapien zu gewähren, um ungewollte Entwicklungen zu vermeiden.
Testosteron kann den Körper schneller und massiver prägen, als es Östrogen tatsächlich tut, oder zumindest kann das Östrogen nicht so schnell oder nicht in dem Maße vielleicht vieles verändern, rückgängig machen, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Wie ist Testosteron? Es ist unweigerlich sicher und safe, dass es, je früher eine Hormonersatztherapie mit Östrogen begonnen wird, umso eher können sehr, sehr viele Folgen, gerade was körperliche Ausprägung, was Haarwachstum am Körper beispielsweise ausmacht, abgemildert werden oder tatsächlich aufgehalten werden, was später viel, 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 viel mehr Arbeit und viel, 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 viel größerer Prozess wäre, um das umzukehren und rückgängig zu machen. Das ist auf jeden Fall, das ist definitiv korrekt so, ja. Insgesamt gibt es Dinge, die ich mir früher hätte wünschen können, die man später nicht mehr hätte rückgängig machen müssen, mit langem Aufwand und auch eigenen Kosten. Gerade was Laserepilation beispielsweise angeht, also gerade so die Gesichtsbehaarung. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn ich mir das hätte sparen können. Keine Frage.
Also, man kann Transmenschen eine Menge ersparen, wenn man einfach offen und ja, ehrlich mit ihnen umgeht. Und noch mehr könnten wir Transmenschen ersparen, wenn wir nicht die ganze Zeit so tun würden, als liege die Beweislast für ihr eigenes Geschlecht bei ihnen. Daraus folgen nämlich sehr, sehr viele Gänge zu Therapeuten, Begutachtern, Behörden, Gerichte und so weiter, die meisten Transmenschen als Gängelung empfinden. Und das wahrscheinlich auch zu Recht.
Ja, aber das ist unweigerlich passiert, das permanent. Das passiert auf gesellschaftlicher Ebene und das passiert auch auf rechtlicher Ebene. Denn gerade wenn wir von rechtlichen Aspekten sprechen, wenn ich jetzt den Bogen da dorthin so schnell spannen soll, gerade auf rechtlicher Ebene liegt die Beweislast unserer Geschlechter komplett bei uns. Und zwar nicht insofern, dass ich zum Stadtbüro fahre und sage, bitte ändert meinen Personalausweis auf diesen und jenen Namen, hier habe ich ein Foto, sondern wir müssen in gerichtlichen Verfahren unsere Geschlechter beweisen gegen unser eigenes Geld, weil diese der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit unterliegen, sondern auch neben finanziellen Aspekten auch zeitliche Aspekte. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, also meine Personenstand- und Vornamensänderung, die ich durchlaufen habe, das hat mich 8 Monate meines Lebens gekostet und knapp 1.300 Euro. Und ich musste halt permanent vor dem Gericht, vor 2 Gutachtern, musste ich beweisen, dass ich tatsächlich die Wahrheit sage. Und auch in meiner sogenannten Begleittherapie musste ich meiner Therapeutin das ja auch in irgendeiner Weise permanent versichern oder zumindest ihr den Eindruck vermitteln, dass das wirklich die Wahrheit ist, wovon ich da spreche, weil sie letztendlich dann die Verantwortung dafür trägt, wenn sie diese Diagnose dann entsprechend an den medizinischen Dienst der Krankenkassen übermittelt. Das heißt, wir stehen in permanentem Beweisdruck unserer Geschlechter und nicht eben nur vor irgendeiner Person, die wir irgendwo auf der Straße treffen, sondern institutionalisiert.
Und an der Stelle kann euch Felicia vielleicht am besten mal erklären, warum sie all das mit dem Wort CISTEM belegt hat. Also CISTEM, was eine Wortmischung aus CIS und System wie System ist.
Das hat verschiedene Gründe. Deswegen sind die Begriffe CIS oder CIS-geschlechtlich auch so unfassbar wichtig. nicht nur um Cis-Personen zu ärgern, das ist mitunter ein kleiner humoristischer und schöner Nebeneffekt, wie sehr sich Leute aufregen, wenn sie plötzlich nicht mehr als normal gedacht und bezeichnet werden. Mit dem Begriff des Systems möchte ich diese ganze Systematik verdeutlichen, denn wir haben hier Transfeindlichkeit, also dorthin mündet das geschlechtliche Verständnis in Anfeindung und in psychische und auch in tatsächlich physische Gewalt. Aber der Ursprung kommt halt daher aus der grundsätzlichen Vorstellung, dass alle Menschen eigentlich cisgeschlechtlich seien oder eigentlich normal seien, mit vielen Anführungszeichen dabei, und dass Transpersonen eben die Abweichung vom Normalzustand seien. Und deshalb ist auch der Begriff des Cissexismus oder Cisnormativität so gut. Gerade der Begriff der Cisnormativität ist angelehnt an den Begriff der Heteronormativität, also die Vorstellung in unseren aller Köpfen, dass Menschen eigentlich oder normalerweise heterosexuell seien und alles weitere, dass es Abweichung oder gar etwas Fehlerhaftes sei. Und deshalb ist der Begriff des Systems einfach so, ja, der ist unglaublich treffend und gut, ja.
Und ein wichtiger Teil dieses Systems ist das sogenannte Deutsche Transsexuellen Gesetz, kurz TSG, das regelt, wie damit umzugehen ist, wenn zum Beispiel Transmenschen ihre Namen ändern wollen oder wenn eben die Geschlechtszugehörigkeit festgestellt werden soll, um Hormontherapien zu bekommen oder auch Operationen. Die Problematik war zum Beispiel, dass aufgrund eines Urteils von 1978 da drin stand, dass der Geschlechtsantrag nur geändert werden kann, wenn es sich um einen irreversiblen Fall von Transsexualität handelt, also wenn eine geschlechtsangleichende Operation stattgefunden hat. Es folgten noch viele weitere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Gesetz, immer je nachdem, wie weit gerade die Forschung und der Fortschritt in den westlichen Gesellschaften war. Altersgrenzen wurden geändert. Es galt früher, dass die Vornamensänderung unwirksam wird, wenn der Antragsteller heiratet. Ausländische Transmenschen durften das nicht machen. Und, was ich nicht wusste, früher wurde auch vorausgesetzt, dass sich Transmenschen erst einmal von ihrem Ehepartner scheiden lassen mussten.
Das heißt also, wenn ich bis 2008 mit meiner Frau bereits verheiratet gewesen wäre, hätten wir uns scheiden lassen müssen, damit nicht plötzlich ungewollt eine gleichgeschlechtliche Ehe entsteht. Das ist insofern ganz spannend, weil damit in Deutschland auch, also das war nicht so geplant und es wurde auch nirgendwo so kommuniziert, aber für einen ganz, ganz kleinen, winzigen Teil von Menschen war bereits seit 2008 eine gleichgeschlechtliche Ehe formal möglich, auch wenn das erst seit 2017 offiziell dann der Fall wurde. Nämlich weil eine bestehende Ehe nicht mehr geschieden werden musste. Was bis heute halt noch der Fall ist, ist der Paragraph des sogenannten Eltern-Kind-Verhältnisses. Das bedeutet, dass Transpersonen, auch wenn sie alle rechtlichen Aspekte durchlaufen haben, ihre Geschlechter, ihren Namen anerkannt wurden, sie in Bezug auf ihre Kinder immer als ihr zugewiesenes Geschlecht gelten. Ich kann das jetzt gerne an meinem persönlichen Beispiel wieder verdeutlichen. In der Geburtsurkunde unseres Kindes steht meine Frau als Mutter eingetragen und sie steht eingetragen neben einem nicht existenten Mann als Vater. Mit der Argumentation dahinter, dass in der Zukunft unserer Kinder ihnen Diskriminierung ersparen soll, damit sie sich nicht erklären müssen, warum beispielsweise zwei Mütter in der Geburtsurkunde eingetragen seien.
Das Transsexuellengesetz ist im Großen und Ganzen ziemlicher Mist. Und jetzt haltet euch fest, das weiß sogar die Politik schon selbst. In einer Publikation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Transsexualität heißt es, Zitat, der dringendste Handlungsbedarf wird in der Begleitforschung auf rechtlicher Ebene gesehen. Der grundsätzliche Reformbedarf im Hinblick auf das Gelten der sogenannten Transsexuellengesetz wurde durch ein wissenschaftliches Gutachten der Humboldt-Universität zu Berlin nachgewiesen. Und weiter heißt es da drin, Zitat, von einem solchen Vorgehen würde, so die Einschätzung auf den Fachaustauschen, ebenfalls eine positive Signalwirkung für andere europäische Staaten, die zurzeit an entsprechenden Gesetzen arbeiten, ausgehen. Deutschland würde seine international wichtige Vorbildrolle im Hinblick auf den Schutz und die Wahrung von Menschenrechten stärken und gegenüber anderen europäischen Ländern wie Malta, Irland, Dänemark, Norwegen und Frankreich, die bereits entsprechende Regelungen und Gesetze erlassen haben, nachziehen. Ihr könnt euch diese ganze Broschüre mal komplett durchlesen, ich verlinke sie. Sie zeigt, dass es also längst alles Wissen gibt, was wir brauchen. Es fehlt nur der politische Wille, etwas für Transmenschen zu tun.
Und auch wenn es einen kurzen Vorstoß zur Reform des sogenannten transsexuellen Gesetzes im Frühjahr gegeben hat, ist es mittlerweile auf Eis gelegt, hat es nur insofern Vorteile mit sich gebracht, weil die Kosten nicht mehr selbst zu tragen waren in diesem Gesetzesentwurf und weil aus zwei unabhängigen, hochqualifizierten Gutachten nur noch eine qualifizierte Beratung geworden ist. Aber gerade also dieser Punkt mit dem Eltern-Kind-Verhältnis würde da weiterhin drin stehen. Es steht auch beispielsweise eine dreijährige Sperrfrist drin, sofern der Antrag abgelehnt wird. Das heißt, ich darf dann 3 Jahre warten und darf dann 3 Jahre lang weiter mit falschen Dokumenten in der Öffentlichkeit existieren. Und es gibt dann auch sollte es auch einen Absatz dazu geben, dass Familienangehörige mit befragt werden, dass die dann quasi ihr Urteil dazu abgeben dürfen.
Oh Gott.
So viel dazu und zur tollen Reform. Aber mittlerweile liegt es auch wieder auf Eis. Es gibt zwar noch selbstverständlich die dritte Option, die eigentlich für Intersex-Personen gedacht ist, als Schlupfloch sehr wohl für Trans-Personen dienen kann. Deshalb hatte auch unser aller Heimatminister vor nicht allzu langer Zeit die Standesämter gezielt darüber informiert, dass sie das entsprechend einzuhalten haben, dass keine Transpersonen dieses Gesetz so durchlaufen.
Und wegen dieser Schikane hat Christina zum Beispiel bis heute nicht ihren Personenstand ändern lassen.
Also ich habe bis heute meinen Geschlechtseintrag nicht ändern lassen, weil das Gericht, ich habe jetzt vor, wann habe ich, 2007, 2006 habe ich mich geoutet. Also sprich, ich bin jetzt, es ist 2019, seit 13 Jahren lebe ich jetzt, sagen wir mal, als Christina Schieferdecker. Ich wollte meinen Geschlechtseintrag ändern lassen und dann will das Gericht, dass ich mich von zwei Gutachter brauche, die dann nachweisen, dass ich seit mindestens 3 Jahren in dem Geschlecht lebe und was weiß ich was, das ist doch völliger Quatsch.
Und Christina wartet einfach, bis dieser völlige Quatsch endlich aufhört. Und bis dahin, ja, macht sie das ganze Problem zum Problem von anderen.
Ich habe jetzt eine große Probleme gehabt, eine Krankenkassenkarte zu kriegen, weil bei der AOK, die kann einem nur eine Karte auf Frau Schieferdecker ausstellen, wenn auch die Rentenversicherungsnummer weiblich ist und die ist bei mir halt immer noch männlich. Ja, weil ich halt auch keinen Bock habe, mich nochmal durch Gutachter demütigen zu lassen. Und weißt du, das nächste ist ja noch, ich muss ja für die Gutachter 1.000, 2.000, 3.000 Euro zahlen. Ja. Ich kriege die ja nicht umsonst. Und dann kann ich auch sagen, Leute, ihr habt das Problem. Ihr müsst euch jetzt überlegen, wie ich eine Krankenkassenkarte kriege, ich nicht.
Felicia hat diese ganzen Strapazen schon auf sich genommen, obwohl in unserem Gespräch für sie auch total schwierig war nachzuvollziehen, warum es eigentlich so viele Hürden gibt.
Also allein vor dem Hintergrund, was das damals für, oder auch jetzt immer noch, was das für zeitliche Rahmen umfasst, was Begleittherapie, was Wartezeiten und Anträge so angeht. Also das ist jetzt nichts, was ich mal eben beim Wochenendeinkauf nebenbei mache. Oh, ich gehe jetzt los und habe jetzt erstmal schnell noch eine Vaginal- und Vulvaplastik auf dem Weg nach Hause und dann ist alles cool. Oh nein, ich bereue sie bestimmt. Da vergehen Monate und dafür müssen dann schon entsprechende Formulare überhaupt erstmal da sein oder bestimmte Grundvoraussetzungen, dass Wartezeiten für Kliniken überhaupt erstmal beginnen können. Also das ist nichts, was ich mal eben so nebenbei gemacht habe und es geht auch dann nicht eben mal so per Fingerschnippen. Ja, das sind Schutz der Allgemeinheit und Schutz der Person selber vor sich.
Also, liebe FAZ, ich hoffe, ihr habt zugehört. Ihr könnt hier, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen. Und eventuell können wir Feministinnen von Transmenschen auch noch einiges über Geschlecht lernen und über die Wirkung bestimmter Hormone. Denn es ist ja logisch, dass ein Mensch, der vorher vielleicht einen Körper hatte, in dem dominant Östrogene wirkten, und jetzt nimmt der Testosteron, dass der Veränderungen an sich bemerkt, die die meisten von uns nicht kennen. Also auch umgekehrt natürlich, wenn jemand Testosteron kennt und dann Östrogen nimmt, auch dann gibt es Veränderungen. Und die beschreibt Christina ganz schön.
Ja, also Hormone machen halt, ich muss sagen, ganz allgemein, man merkt einfach, man ist deutlich näher am Wasser gebaut. Und ich finde, Bayern Buschbaum hat es auch mal sehr schön beschrieben, dass wenn er Hormone nimmt, dass er dann quasi so eine Art Tunnelblick hat. Also dass Testosteron doch eher ein fokussierter macht, drücken wir es mal so aus. Also man sich besser auf etwas Bestimmtes vielleicht konzentrieren kann. Und unter Östrogenen man vielleicht mehr Dinge gleichzeitig beachtet oder so. Also ähnlich hat es er, glaube ich, beschrieben. Und dann die Gefühlswelt natürlich auch. Ich meine, man wird halt, es fällt einem halt wirklich leichter zu weinen, wenn man Östrogene nimmt. Definitiv.
Und hier habe ich mich dabei ertappt, dass ich früher tatsächlich eine solche Aussage für absolut biologistischen Quatsch gehalten hätte. Aber je länger man sich mit Transmenschen beschäftigt, desto mehr kommen ziemlich viele Gewissheiten ins Schwanken. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Tatsächlich gibt es immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die glauben, dass das Geschlecht eine Art Kontinuum ist. Es macht sich nicht an Geschlechtsteilen fest, es macht sich nicht an Chromosomen fest und wahrscheinlich kann man es am Ende auch nur schwer an Hormonen festmachen. Es ist eben eine sehr komplexe Angelegenheit. Das findet auch Felicia.
Also ich kritisiere ganz klar die Auffassung von einem biologischen Geschlecht oder die Definition von einem biologischen Geschlecht beziehungsweise die eine zweigeschlechtliche Ordnung hierbei. Ich versuche es immer so zu verdeutlichen und Leute ein wenig in die Realität tatsächlich zu holen. Ich leugne zu keinem Zeitpunkt, weder in meinen Vorträgen noch in meinem Buch oder auch nicht in meiner Social-Media-Präsenz irgendwo die Existenz von verschiedenen Körpern, von verschiedenen Hormonen, Chromosomen, von verschiedenen körperlichen Funktionen, zu keinem Zeitpunkt. Was ich allerdings sehr scharf kritisiere, ist die Vereinnahmung von Körpern, um eine zweigeschlechtliche Ordnung zu etablieren und aufrecht zu erhalten. Also um zu behaupten, es gäbe irgendwo biologische Eindeutigkeit, die so einfach nicht existiert. Und das zeigt nun tatsächlich, oder das zeigt nun insofern auch bereits naturwissenschaftliche Forschung in Bezug darauf, dass es eben nicht nur zwei Chromosomensätze gibt. Und dann kommt leider sehr häufig, oder es kommt eigentlich fast wie bestellt, sehr häufig die Gegenrede dazu. Ja, aber es gibt ja nur sehr, sehr wenige Menschen, die dann einen XXY-Chromosomensatz hätten oder irgendwas in dieser Richtung und versuchen das dann über bestimmte Mengen zu sagen oder zu sagen, dass das hier das sei der Normalzustand, dass hier seine Abweichung und sonstige Dinge. Chromosomen haben die Fähigkeit, Körper auf bestimmte Arten und Weisen auszubilden und zu prägen. Aber Chromosomen machen kein Geschlecht. Auf keinem Chromosomensatz steht irgendwo männlich oder weiblich oder gar Intersex in irgendeiner sonstigen Weise drauf. Und auf keinem Chromosomensatz steht dritte Option. Das ist jetzt erstmal dieser Aspekt. Chromosomen können Körper auf bestimmte Weisen prägen. Sie schaffen keine Geschlechter. So, jetzt habe ich diesen kleinen Exkurs zum sogenannten biologischen Geschlecht gemacht. Für mich ist Geschlecht und für mich ist Frau sein und Weiblichkeit ein Etikett, das zu mir passt. Das ist das eine Blatt Papier. Auf dem zweiten Blatt Papier erkenne ich an, realisiere und kritisiere den Zustand, in dem geschlechtliche Machtasymmetrien und Gewaltverhältnisse bestehen. Das ist das zweite Blatt Papier. Nur weil ich behaupte, das ist nur weil ich jetzt hierbei sage, dass Geschlecht eine menschliche Erfindung ist, heißt es nicht, dass es keine realen Konsequenzen und Gewaltverhältnisse daraus resultieren würden, denn die existieren definitiv.
In ihrem Buch schreibt Felicia am Ende an alle Menschen: Schützt Transfrauen, transweibliche Personen, Transmädchen. Schützt Transmänner, transmaskuline Personen, Transjungen. Schützt Transpersonen, ob binär oder nicht binär, schützt Transkinder. Und das schreibt sie leider nicht ohne Grund.
aus der leider persönlichen und schmerzhaften Erfahrung, wie wir betrachtet werden, wie mit uns umgegangen wird, welche Auffassungen über uns bestehen und zu was für Handlungen sich Menschen ermutigt fühlen, wenn wir in die Öffentlichkeit treten und selbstbestimmt unsere Geschlechter nach außen kommunizieren und eben auch die Mehrheitsgesellschaft kritisieren.
Felicia und viele andere Transmenschen erleben Gewalt, echte Gewalt, verbal, psychisch, Drohungen, Beschimpfungen bis vor die Haustür. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle uns vor sie stellen und sie beschützen und uns hinter sie stellen, wenn sie in unserer gemeinsamen Gesellschaft den Kampf für Menschenrechte und Gerechtigkeit kämpfen.
Ich möchte insofern noch mehr Leuten verdeutlichen, ich erlebe seit meinem Coming Out und seitdem ich das erste Mal auf Twitter davon geschrieben habe, dass ich eine Frau bin, erlebe ich verschiedenste Beleidigungen und Anfeindungen, Pathologisierungen, Aufrufe, mich zwangstherapieren zu wollen. Also erstmal, ich habe bereits 18 Monate Zwangstherapie hinter mir und hinterher habe etwa ein Dutzend Leute bestätigt, dass ich eine Frau bin. Also erstmal dazu, Leute, ihr seid zu spät. Darüber hinaus reicht Leuten das mitunter eben nicht mehr, ihre Hass und ihre Gewalt und ihre frauenfeindlichen Einstellungen im Internet zu äußern. Ich erlebe persönliche Drohungen bis vor meine Haustür. Das hat selbstverständlich auch aus einer ganz klaren Richtung, ich sage jetzt mal, von eventorientierten Männern mit nationaler Gesinnung vorwiegend. Das sage ich deshalb, weil Nazi darf man, oder Nazi sagt man, soll man nicht mehr so häufig sagen, weil davon könnten Nazis verschreckt werden und dann werden die am Ende noch zu Nazis, halt aber aus Trotz, weil man sie als Nazis bezeichnet hat. Ich erlebe diese Drohung also aus einer ganz klar rechten, rechtsextremen Ecke, klingt ganz klein, aus rechten politischen Spektren. Und eben nicht ausschließlich im Internet, wobei das schon schlimm genug ist, wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke und was das mit mir persönlich macht, sondern bis vor meine Haustür.
Also, ich glaube, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns alle hinter Transmenschen stellen und vor allem auch mit ihnen zusammen für die Abschaffung dieses sehr veralteten transsexuellen Gesetzes kämpfen. Denn ich glaube, wenn wir eines in dieser Sendung gelernt haben, dann erstens, man hat eine Geschlechtsidentität und sie ist unabhängig von den Genitalien, die man hat und auch unabhängig von den Chromosomen. Und zweitens, die wenigsten Transmenschen, es ist im einstelligen Prozentbereich, das hat sogar die Frau im Interview mit der FAZ zugegeben, bereuen ihre Entscheidung für ein bestimmtes Geschlecht. Die meisten bereuen, dass sie nicht schon viel, viel früher ihr Coming Out hatten. Ich lege euch sehr ans Herz, einfach mal Felicia Ewerts Buch Transfrau Sein zu lesen. Sie hat viele der Aspekte, die wir hier in der Sendung besprochen haben, aber auch noch sehr viel darüber hinausgehend, eingehend betrachtet und erklärt. Und außerdem kann man, glaube ich, diejenigen, die ihr das Leben schwer machen wollen, ganz gut damit ärgern, wenn wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass sie Bestseller-Autorin wird. Alle wichtigen Infos zur Sendung findet ihr in den Shownotes und außerdem werde ich euch eine ähnliche Sendung zum Thema Transgender beim englischsprachigen Podcast Science vs. verlinken. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die sich die Mühe gemacht haben, ein ellenlanges Quellenverzeichnis für die verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, die es zum ganzen Thema gibt, dort zusammengestellt haben. Also wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen mehr intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen, findet ihr sehr, sehr viele Quellen, die das beweisen oder zumindest untermauern, was ich auch euch heute in dieser Sendung erzählt habe. Das war's für heute vom Lila Podcast. Wir hören uns in 2 Wochen zum letzten Mal, zum vorerst letzten Mal. Und ich hoffe, dass ihr mit dabei seid, denn es werden alle 3 Lila Podcasterinnen in einer Sendung sein. Und wir werden so ein bisschen zurückblicken auf das vergangene Jahr, aber auch nach vorne blicken auf das, was 2020 kommen wird. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.